Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Herr Radatz, 1000 Seiten Tagebucheintragungen von 1982 bis 2001 sind im letzten Jahr, 2010, erschienen. Und der Eintrag vom 3. September 2010, notiert in Kampen, lautet 70. Geburtstag, Grabstein gekauft. Und 3 Tage später dann: Der alte Rezensent rezensiert also seinen Geburtstag, über den vergnügt zu sein, dann doch nicht ganz ohne Bitterkeit gelang. Bitter, weil das Ende so nahe, bitter, weil das große Vergebens mit beinernem Finger an die Pforte klopft, bitter, weil die Frage, das war's, war das alles, nicht beantwortbar. Nun sind 10 Jahre vergangen. Was würden Sie wohl am 3. September 2011 notieren? Ähnliches?
Ich fürchte, ich kann genau diese Eintragung einfach abschreiben. Und außer dass vielleicht hinzukäme, womit ja diese Tagebuchpublikation auch endet, der Psalm, es war, wenn es hochkommt, 80 Jahre und es war Mühe und Arbeit gewesen. Also ein Ausschwingen des Lebens ist jetzt natürlich noch näher als bei dieser Eintragung. Aber das große Vergebens, die große Mutlosigkeit, das gleichzeitig sich selber wieder zurufen, na, nun sei nicht so melancholisch oder nun sei doch nicht verzagt über dein Leben, du hast ja eigentlich keinen Grund. Alles in allem ist es doch ganz gut gelaufen. Also auch da Widersprüchliches. Ich sage immer, weil ich so gerne am Meer, in diesem Fall vor allen Dingen an der Nordsee, also in Kampen auf Sylt bin, es ist wie die See, wie das Meer. Das gischtet einerseits heran und sieht wunderbar damit aus mit den Wellen und es zieht unten drunter, aber auch wieder raus. Und das ist der Rhythmus auch des Lebens, jedenfalls meines Lebens. Ich denke, fast das Leben aller Menschen verläuft in diesem seltsamen Naturrhythmus. Und je älter man wird, desto mehr zieht es natürlich raus. Das ist ganz klar.
Also ein Hin- und Herschwingen, Lebenslust, Lebenshunger auch, die Freude am Leben, auch der Genuss am Leben und im Leben und gleichzeitig Todesfurcht und Vergeblichkeitsahnungen.
Eigentlich mehr das Letztere. Also Todesfurcht, ich habe ja gar nicht Angst davor zu sterben oder übermorgen tot zu sein oder in 3 Jahren oder in einem Jahr, sondern das Vergebens, dass also jemand wie ich, der mit sehr viel Temperament, sehr viel Einsatz in seiner Arbeit gelebt hat, sich heute sagen muss, naja, falls man bilanzieren könnte. Ein intellektuelles Leben kann man ja nicht bilanzieren, das kann eben nur ein Buchhalter machen. Aber wenn man es könnte, wären doch viele Fragezeichen. Denken wir mal daran, was ich im Rowohlt Verlag, den ich 10 Jahre als Programmchef, wie man das heute nennen würde, geleitet habe oder mitgeleitet habe, auch an politischen Dingen zu verantworten hatte. Die ganze 68er-Bewegung, andere bestimmte Autoren, ob Günther Anders oder James Baldwin aus Amerika, der damals eine wichtige Stimme der Schwarzen in Amerika war, um 2 Beispiele zu nennen. Nun ja, und wenn man hinterher sich sagt, na, was ist aus 68 geworden, was ist aus der ganzen Bewegung Dutschke, Kuhn, Bendit und wie sie alle hießen, Ament und andere geworden, dann kommen Zweifel und dann kommen die Fragezeichen und dann kommt dieses, was Sie eben auch nannten, ja, das will nicht gleich sagen, das große Vergebens, es war ja nicht alles vergeben und vielleicht ist es im intellektuellen Bereich wie angeblich in der Physik, da heißt es immer, Energie geht nicht verloren, also vielleicht sind Teilchen meiner Energie auch nicht ganz verloren gegangen, aber vieles halt doch. Und dieses ist eine graue Katze Skepsis, die heranschleicht. Und wer das nicht hat, diese Skepsis sich selber gegenüber, dem eigenen Werk, wenn ich das große Wort mal auf mich münzen darf, ich glaube, der ist ein bisschen dumm oder sehr dumm sogar.
Herr Radatz, von Kierkegaard stammt die Einsicht, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und ich zitierte Ihren Tagebucheintrag von vor 10 Jahren. Würden Sie denn sagen, Sie verstehen jetzt die letzten 10 Jahre zum Beispiel, von damals bis jetzt zum 80. Geburtstag?
Nein. Also die Wahrheit zu sagen, habe ich mich selber nie ganz richtig verstanden. Meine Aktionen nicht, meine Fehler nicht, mein manchmal zu ungestümes Voranstürmen nicht, auch nicht verstanden, wie ich auf andere Menschen wirke. Vieles, was ich für selbstverständlich hielt und auch heute noch halte, als ganz ungewöhnlich aufgefasst wurde.
Zum Beispiel?
Es gibt zum Beispiel einen ganz witzigen, nur einen Satz der damaligen Geschäftsführerin und Lebensgefährtin von Gerd Bucerius, Hilde von Lang, die im Zeitverlag eine große Rolle spielte und natürlich dadurch auch am Rande der Zeitredaktion eine gewisse Rolle spielte und die diesen einen Satz geprägt hat. Radatz kam in die Zeit wie ein wildes Tier und wirbelte alles durcheinander. Das habe ich selber nicht gemerkt und das habe ich selber auch nicht so gesehen, sondern ich habe mich so gegeben, wie ich ja mich halt gebe, offenbar stürmisch, temperamentvoll, irgendwas, also jedenfalls anders als die meisten Redakteure heute und damals und in vielen Redaktionen, die ein bisschen Art Dienst nach Vorschrift machen. Und dann kommen die Gerüchte, kann es wirklich sein, stimmt es, dass sie jedes Mal, wenn das Blatt fertig war, dem Ressort eine Flasche Champagner spendiert haben, auf eigene Kosten. Ja, auch das fand ich eigentlich ganz normal, eine kleine Streicheleinheit für meine Kollegen, an denen ich sehr hing, mit denen ich wunderbar gearbeitet habe. Will sagen, ich habe nicht immer mich selber verstanden und könnte sozusagen mich selber nicht wirklich rezensieren. Ich könnte einige Bücher von mir rezensieren und einiges, was ich veröffentlicht habe, auch vernichtend rezensieren oder abwägend, aber die Person Fritz Radatz kann ich nicht rezensieren.
Gäbe es da einem, dem oder eine, dem oder der Sie vertrauen würden, der Sie rezensieren könnte?
Da wäre ich sofort misstrauisch. Ich bin, was das betrifft, ein misstrauisch gewordener Mensch. Das heißt, dass ich auf positives Echo denke, na, will der was oder will die was? Das geht vom Bett bis zum Beruflichen, ob Männlein oder Weiblein. Und bei, sagen wir mal, Kritik bin ich oft verdutzt und sage, wieso eigentlich und mit welchem Recht, und das stimmt doch eigentlich gar nicht. So wehre ich mich oder verkapsele ich mich, mache mich hart gegen Einreden. Das mag man auch Eitelkeit nennen.
Herr Radatz, Sie gelten als eitel.
Ich habe das nie geleugnet. Das so Komische ist nur, dass ich offenbar der Einzige auf der ganzen Welt bin, der eitel ist. Ich kenne ja nun viele Menschen und kannte vor allen Dingen viele Menschen, vom Schauspieler über den Regisseur, über Dirigenten, über Opernsänger oder doch fast alle Schriftsteller in der westlichen Welt. Und ich kenne da keinen einzigen, der nicht eitel wäre. Und Gott sei Dank, denn Eitelkeit ist auch ein Produktionsmotor. Ohne die Eitelkeit, mein Gott, ich will aber dieses Gedicht noch schaffen. Mein Gott, aber dieser große Essay über Virginia Woolf oder Majakowski, das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Und ich will auch, dass es beachtet wird, dass es gelesen wird, vielleicht, dass ein Buch von mir gekauft wird und so weiter. Das alles, diese Eitelkeit, die hatte Proust, die hatte Thomas Mann, die hatte Brecht. Brecht war ein Bescheidenheitsprotz. Er tat so, als sei er arm und hat nur ein schwarzes Hemdchen an. In Wahrheit war er reich und sehr verwöhnt. Also, das gibt viele Formen der Eitelkeit. Nur ich denke, es gibt keinen, ich sage jetzt mal pauschal, Künstler, was auf mich gemünzt ein zu großer Begriff wäre, aber keinen, der die Feder aufs Papier setzt oder keinen, der am Marmor arbeitet, sagen wir mal, der nicht auch eitel ist. Das Ulkige ist nur, dass man es bei mir ganz schnell als Vorwurf oder Charakteristikum zur Verfügung hat im Urteil und bei anderen etwas gnädiger drüber wegschaut. Das ist allerdings etwas, was mich verblüfft. Und da sind wir bei Ihrer Frage, wie offen bin ich einreden? Da gehen bei mir die Jalousien runter und sage, ich kann es nicht mehr hören, ich kann diesen Quatsch nicht mehr hören. Oder dass man am liebsten die Farbe meiner Krawatte oder die Farbe meiner Strümpfe oder ich weiß nicht was in den Vordergrund stellt bei Lesungen, bei Vorträgen, auch übrigens in Interviews, dass ich manchmal hinterher den Redakteuren schreibe, hören Sie mal, Sie haben geschrieben, ich trage lila Socken, darf ich bitte um eine Berichtigung bitten? Ich trage keine Socken.
Sondern?
Kniestrümpfe, wie es sich gehört, für einen anständig angezogenen Herrn.
Je ne regrette rien, stimmt das?
Ja, das stimmt auch. Deswegen habe ich unter anderem dieses natürlich ein bisschen oft runtergenudelte Piaf-Chanson gewählt, weil alles in allem, mit allen Fehlern, allen Abstürzen, allen Verwundungen, auch im privaten Bereich, allen Trennungen von Menschen, sehr viel Tod in meinem Leben, zum Teil sehr früh, von Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen. Die Summe wäre doch das, was die Piaf da singt.
Es könnte ein gutes Schlusslied sein. Wir nehmen es als Einstiegschanson.
Gut, Sie sind der Boss.
Zwei Doppelkopf, Edith Piaf und Fritz J. Radatz. Gastgeberin ist Ulrike Schneiberg in diesem Gespräch. Herr Radatz, jetzt sind wir gerade in Frankreich. Haben Sie Lust, dass wir in Frankreich bleiben?
Naja, ich bezeichne ja Frankreich ein bisschen als meine Wahlheimat. Das hängt A damit zusammen, obwohl das ein wenig absurd klingt, dass meine Mutter ja Französin war. Gleichzeitig ich meine Mutter aber gar nicht kannte, weil sie praktisch an mir gestorben ist. Ich also ohne Mutter aufgewachsen bin. Vielleicht habe ich da auch was idealisiert oder dem Kind hat man das immer erzählt. Guck mal die schönen Kleider, deine Mutter, die elegante Französin oder so. Als ich dann also kein zweijähriges Kind mehr war, sondern ein etwas älterer Mensch, habe ich gemerkt, immer wieder, dass ich in Frankreich, und das heißt in diesem Fall natürlich in erster Linie in Paris, besonders willkommen war, dass die Menschen alles das, was sie bei mir in Deutschland als outriert, als angeberisch, als snobistisch, als dandyhaft, als zu schnell redend, als mit den Händen redend und all diese Dinge, die ja bis zum Klischee dann grinnen, obwohl es auch stimmt, ist ja das Wesen des Klischees, dass es eigentlich auch einen Gran Wahrheit enthält. Kurzum, dass alles das in Frankreich, im intellektuellen Paris, als besonders angenehm, als besonders undeutsch akzeptiert wird und wurde. und sehr oft, ob das bei einem privaten Diner von 6 Personen ist oder ob das in einem Interview oder einem Gespräch mit einem Verleger, einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin gewesen ist, dass man mir gesagt hat, naja, aber Sie sind doch kein Deutscher, das kann ja gar nicht sein, weil Sie, und dann kam alles das, was man hier fürchterlich findet, wurde dort verbalisiert, ich wiederhole es nicht, weil, apropos eitel, das zu schmeichelhaft, selbst schmeichelhaft lauten würde. Kurzum, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ein bisschen, um einen anderen Großen wieder zu nennen, wie Heine einmal gesagt hat, wie ein Fisch im Wasser. So ganz war es bei mir nicht, und ich habe ja auch nicht wie Heine in Frankreich lange gelebt, sondern nur immer mal wieder dort gelebt. Kurzum, darum auch unter anderem das Chanson, das wir eben gehört haben. Es hat sehr viel Französisches, und diese komische, verrückte Piaf ist sowas von liebenswert und ein Vögelchen und gleichzeitig auch ein Zwerg, und sie wird ja auch als Gassenjunge Mom in Frankreich benannt, und sie hat in Nizza einen zauberhaften kleinen Platz, der nach ihr genannt worden ist, wo die Rosen wirklich an einem Gitter hochschwingen, als seien sie Töne aus einem ihrer Chansons. Es ist einfach liebenswert. So gehen die Franzosen mit Intellektuellen und mit Künstlern um. Hier heißt es Schriftsteller, wat? Und das ist schon ganz schlecht. Während da, sie haben einen Roman geschrieben, ja, das ist schon eine Bewunderung.
Und trotzdem haben sie in Nizza, wo sie ja auch einen Wohnsitz haben, jetzt ist verständlich, noch mehr verständlich, warum. Und Sie erzählten vorhin, Herr Radatz, dass Sie auch das Wasser sehr lieben. Sylt hat Nordseewasser, Nizza hat Adriawasser. Also Nizza als Ort auch von nicht so vornehmen Leuten. Sie haben nämlich ein zauberhaftes Büchlein geschrieben im selben Jahr des Erscheinens Ihrer Tagebücher. 2010, Nizza, Mon Amour, eine Liebesgeschichte zwischen 2 Buchdeckeln, die eben diese Buchdeckel Grenzen sprengt, ja, weil da so viel drinsteckt, in diesem schmalen Bändchen. Liebe eben.
Naja, Sie wissen ja, dass wahre Liebe auch die Runzeln nicht ausspart, die man beim Partner sieht. Und so habe ich in diesem kleinen Bändchen über Nizza ja auch die negativen Dinge durchaus nicht ausgespart und habe mir erlaubt, auch ein bisschen ins Geschichtliche zurückzuweichen, also in die schlimme Nazizeit mit den Immigranten, die in Nizza und um Nizza herum dort versucht haben, sich zu retten. Leider, muss man sagen, mit Hilfe vieler Franzosen doch von der Gestapo einkassiert und zum Teil in Lager abtransportiert worden sind. Also diese Stadt und die Umgebung, die ja besonders schön ist, hat Risse, hat Narben, hat Pickel, hat Schründe.
Also die Exilliteraten, die Sie gerade ansprachen, Herr Radatz, als Literaturkritiker, als Mann der Literatur, vollkommen auf der Hand liegend, dass Sie das interessiert. Aber ein Schrund, der Sie auch, darf ich sagen, aufgeregt hat, aber dem Sie dennoch mit ironischer Nachsicht begegnet sind und das aber aufspießen in Ihrem Büchlein, das sind die Nouveau-Riche. Die regen Sie ja sowieso dauernd auf.
Naja, wenn Sie Nouveau-Riche sind, weil Sie dann keine Manieren haben. Aber dort an der Küste gibt es ja sehr viel auch wirklich alten Reichtum. Es waren alles nicht nur Nouveau-Riche. Aber alt oder neureich, egal. Ich erlaube mir, auch dort die Grotesken aufzuspießen. Die komische, oft Unbildung, das komische Geplapper, übrigens auch eine Unsitte in Frankreich generell, dass man im Salon natürlich nur plappert. Wehe, man greift ein wirkliches Thema auf, wie wir, ein bisschen schwerfüßig, wir Deutschen, sagen, wir wollen jetzt mal diskutieren. Das kennen die natürlich überhaupt nicht, die lachen sich darüber tot. Man sagt schnell einen Satz und der andere sagt, ach, das ist amüsant, und dann ist man schon bei einem anderen Thema. Das geht mir auch manchmal ganz schön auf den Keks in Frankreich, und gerade dort unten, nun sind ja Südfranzosen oder die Menschen, die in Südfrankreich leben, oft gar keine Franzosen, aber das Südfranzösische angenommen haben, noch besonders leichtfüßig. Die haben wirklich kleine Flügel sich sozusagen anwachsen lassen, mit denen sie eben über diese schöne Küste wegfliegen, aber auch wegfliegen über ernste Gedanken oder über böse Erinnerungen an alte Zeiten, etwa die Nazizeit oder die Okkupation oder wenn man an einen ihrer Politiker kratzt und sagt, na, hören Sie mal, Ihr geliebter Mitterrand, also so ein Schätzchen war der wiederum nicht. Der hat immerhin in der Pétain-Regierung mitgemacht und so weiter. Das ist schon eins zu viel. Das will man nicht. Man will mit den angewachsenen Flügelchen darüber wegflattern.
Herr Radatz, Sie schildern wunderbar eine Party, die Sie auf einem Schiff erlebt haben. Sie sagen auch, wo andere mit dem Wagen vorfahren, fährt man da mit der Yacht vor. Frau Fatrinelli hat Sie dort eingeführt in die Szene, die Sie ja auch genießend miterlebt und beschrieben haben in diesem Bändchen. Gilt das fürs Leben generell auch oder für Ihr Leben, dass Sie diese ja, zwei Seiten des Lebens, über die wir am Anfang schon sprachen, durch die Betonung der genussreichen Seite gut ja haben kann?
Also jenseits von Nizza und unabhängig von Nizza oder überhaupt irgendeinem Ort auf der Welt, einem, wo ich mich mehr und einem, wo ich mich weniger wohlfühle, bin ich auch mein ganzes Leben lang ein Genießer gewesen. Genießer heißt nicht nur, welche Champagnersorte oder welchen Bordeaux-Jahrgang, aber auch, und ich habe mein Leben lang gerne gut gegessen. Ich habe mein Leben lang gerne gut angezogene Frauen gesehen und vielleicht nicht nur gesehen. Und ich habe elegante Anzüge bei Herren oder Männern geschätzt. Oder darf man heute gar nicht mehr laut sagen, ich sage es dennoch, ich habe schöne, elegante, große und teure Autos wunderbar gefunden. Übrigens ulkigerweise schon als Kind bewundert, irgendein Horch oder so. Also die Genussseite des Lebens, das hängt ja auch mit Kunst zusammen. Ob das ein Velázquez ist oder ein Picasso oder ein Francis Bacon. Wenn Sie ein Bild ohne Genusspotenzial betrachten, dann sollen Sie es besser gleich gar nicht betrachten. Und wenn Sie ein großes Gedicht, sei das von Rilke, sei das von Goethe, mir ist egal von wem, wenn Sie ein großes Gedicht nicht sowohl traurig und beschämt als auch mit dem großen Genuss an dem Klang der Worte lesen, dann sollten Sie besser gar keine Gedichte lesen. Mit einem Genuss ist ja nicht nur der richtige Manschettenknopf, sondern Genuss ist ein Lebenselixier und ist ein Lebensteil. Es tut mir immer jeder leid, der sich dem versiegelt hat oder dazu keinen Zugang hatte. Viele können ja nichts dafür, weil die Erziehung anders war oder ihr Schicksal anders lief oder sie sich das auch nicht leisten konnten.
Genuss als Lebenselixier auf der Grundlage von Bildung würde ich jetzt auch mal zusammenfassen, damit man Dinge begreift, damit man einordnen kann und nicht nur fühlen kann.
Also ich denke, Bildung heißt ja auch Arbeit. Und viele Menschen begreifen ja nicht, dass man nicht durch ein Museum durchgeht, wie durch ein Zoo oder wie durch einen Disneyland-Garten oder wie immer das diese Sachen heißen, sondern dass man im Louvre in einem, sagen wir mal nur dem großen Rubensraum, mal vielleicht 2-3 Stunden bleiben muss, nur in einem Raum. Das nenne ich Arbeit am Schönen und Arbeit, um sich das Schöne, also den Genuss, anzueignen. Das wird der vielen Menschen übrigens mehr und mehr, beziehungsweise weniger und weniger, nicht vermittelt. Das ist ja heute, sagen wir mal, ein Japaner reist durch Europa und ist knapp 2 Tage in einer Stadt. Ja, dann hat er natürlich für die Uffizien in Florenz keine Zeit und dann kann er nicht ein Donatello richtig begreifen. Und die Düsseldorfer Hausfrau, die Goldisch sagt, wenn sie ein Donatello-Skulptur, habe ich selber gehört und stand daneben, zu meinem Entsetzen hörte ich das. Ja, dann, ich finde, die sollte gar nicht reisen. Die sollte zu Hause bleiben und sich ihre illustrierte Gala oder ich weiß nicht was angucken. Die hat da sozusagen nichts zu suchen, weil sie nichts findet. Aber es hat ihr auch keiner beigebracht. Insofern tun mir die Menschen auch leid, denen das nicht vermittelt wurde, ob in der Schule, in der Ehe, durch eine Liebschaft, durch einen älteren Mann, dass eine Frau an jemanden gerät, der ihr den Schlüssel in die Hand für die Tür der Schönheit gibt.
Herr Radatz, so viele Themen, so viele Kapitel in Ihrem reichen, jetzt 80-jährigen Leben. Wer hat Ihnen den Schlüssel gegeben? Das fällt mir jetzt ein.
Na, also ich muss schon Ehre, wem Ehre gebührt, sagen, dass ich, der ja auch die Nachkriegszeit sehr intensiv erlebt hat und eine Trümmer- und Schwarzmarktratte im kaputten Berlin war, dass ich sehr viel meinem Vormund, ich war ja minderjährig, als dann auch mein Vater starb, also ein minderjähriges Vollwaisenkind nannte man das damals, und ich hatte einen Vormund, einen evangelischen Pastor, und der mich doch sehr früh, ich war 14 und 15, in erstmal die Welt der Literatur. Bis dahin hatte ich Karl May gelesen oder, ich weiß nicht, Sigismund Rüstig oder solche Sachen. Aber ich hatte natürlich nie Shakespeare gelesen, nie Goethe, nie Schiller oder was. Und der hat angefangen, mir dies und das, und sagt, versuch doch mal diese Erzählung von Thomas Mann oder einen kurzen Text von Arnold oder Stefan Zweig, damit ich die beiden zu unterscheiden lerne. Also ich habe diesem Mann sehr viel zu verdanken. Und nun kommt ein seltsamer, mir selber nicht ganz begreiflicher Hiatus oder Sprung, ein Sprung nach vorne, denn dieser Mann und seine ganze Welt und auch seine Bildung war weit entfernt von allem, was Kunst betrifft. Der war intellektuell sehr weit, war im protestantischen Widerstand in der Nazizeit, hatte sehr viel gelesen, sogar Marx und solche Sachen, die man 1945, 46, 47 nicht direkt auf der Palette hatte. Aber bildende Kunst und das, was ich, die Schönheit, die man anfassen kann, ein Brunnen, eine Architektur, eine Dachfirst, den vielleicht Michelangelo gemacht hat in Rom, davon hatte er keine Ahnung. Und nun kommt das, was ich meine mit Arbeit. Ich denke, dass man einen Großteil von dieser Art Bildung am Stein der Schönheit, sich auch selber erringen kann. Wenn man einmal auf eine bestimmte Schiene, auf eine bestimmte Bahn gesetzt worden ist, die wegführt nur vom Schwarzmarkt und nur vom Boogie-Woogie aus dem AFN, hieß damals der amerikanische Sender in West-Berlin, sondern auf andere, reflektiertere Formen, auch auf politische Dinge zu achten lernt. Wir kommen vielleicht darauf, wenn wir das andere Lied nämlich hören, dann kann man wie ein Baum, wissen Sie, am Anfang muss man ihn gießen und behüten und beschneiden, und jeder Gärtner wird Ihnen sagen, der ist jetzt groß genug, der wächst alleine. Sie brauchen den Baum nicht mal mehr zu gießen. Also dann wächst man alleine weiter, und ich bin dann alleine weitergewachsen.
Herr Radatz, weil Sie das Lied gerade erwähnen, dann hören wir es uns doch jetzt an. Es ist von Yves Montand, Le Chant des Partisans.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.
marschieren französische Partisanen, besungen von Yves Montand, dem Schauspieler und Chansonnier, ein Chanson. 1991 ist er gestorben, also das er schon lange vorher aufgenommen hat. Fritz J. Radatz ist Doppelkopfgast. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Ihr Name eng verbunden mit dem deutschen Feuilleton, wenn nicht überhaupt der Name des deutschen Feuilletons für viele, viele Jahrzehnte. Lektor und stellvertretender Verlagsleiter großer deutscher Verlage, Beobachter gesellschaftspolitischer Entwicklungen als Leiter des Spiegel-Instituts, akademischer Lehrer in Hannover, auch im Ausland. Wie gesagt, fast ein Jahrzehnt lang Feuilletonchef der Zeit und dann Partisanengesänge. Wie passt das zusammen?
Das will ich Ihnen sagen. Mir wird, das klingt seltsam und vielleicht politsentimental, jetzt noch kalt, wenn ich dieses Lied höre. Und ich habe sofort im Kopf, wie zum Beispiel in Nizza am größten Kaufhaus der Stadt rechts und links zwei Tafeln angebracht sind. Hier wurden aufgehängt von der SS. Jerome sowieso, und dann stehen die Namen und die Daten da. Oder sie sitzen in einem kleinen, entzückenden Café, das besonders guten Kuchen macht, und drehen sich plötzlich um und sehen wieder so ein Schild. Oder sie fahren mit dem Wagen durch das Hinterland, durch südfranzösischen Alpen, die Alpes Maritime, und fast in jedem Dorf sehen sie irgendwo einen solchen Gedächtnisstein, eine Plakette. Es ist so, dass ihnen kalt wird oder sie anfangen zu schlucken, um nicht zu sagen fast zu heulen. Also, meine ganze intellektuelle, feuilletonistische, literarische Laufbahn, mein ganzes literarisches Leben, das Sie eben in Stationen eingeteilt erwähnt haben, war auch ein sehr politisches Leben. Ich bin als ganz junger Mann aus Ekel vor dem Adenauer-Globke Westdeutschland vom Westen in den Osten gegangen und habe 8 Jahre in Ost-Berlin gelebt und da als erste meiner intellektuellen Gänsefüßchenleistungen einen großen Verlag mitgeleitet. Auch schon wieder angefangen zu kämpfen, in dem Fall gegen die beginnende Stalinisierung der Kunstszene. Ich war nie ein sozusagen abstrakter Maler, wenn ich das mal so als Metapher ausdrücken darf. Jemand, der nur ein schwarzes Quadrat malt und das für die große Errungenschaft der Kunstgeschichte ausgibt oder hält.
Wobei, so, Herr Radatz, Sie genau an diesem Punkt ja sagten, anlässlich des 20. Jahrestags des Mauerfalls, schrieben Sie auch darüber nochmal, dass Sie in der Zeit, von der Sie gerade sprachen, in der ehemaligen DDR, sich jetzt rückblickend als Verräter vorgekommen sind. Sie wussten auch damals von Dingen, wo Sie heute sagen, das war nicht in Ordnung, dass ich da mitgeschwommen bin aus, ja, auch Geltungsdrang und so weiter.
Nein, nein, das stimmt. Nur man muss es einbekennen. Irgendwann, so wie zum Beispiel Margaret Boveri, nun eine andere Diktatur meinend, nämlich die Nazi-Diktatur, ihre eigenen Fehler einbekannt und ein Buch schrieb mit dem Titel »Wir lügen alle«. Also habe ich natürlich auch gelogen. Jeder Mensch ist ja mindestens 2 Menschen. Ich will ja aus mir keinen edlen Ritter ohne Fehl und Tadel stilisieren oder zeichnen oder machen, sondern ich will nur sagen, auch innerhalb der politischen Emphase, die ich jeweils hatte, ob im Westen, ob im Osten, wo immer, in welcher Position ich mich gerade befand, habe ich nicht nur sozusagen die schönen Gedichte von Mallarmé oder das schwarze Quadrat von Malevich, das ich eben erwähnte, gepriesen oder selber versucht, Ähnliches zu machen, sondern war immer ein Mensch, der Inhalte mitgedacht hat, und das heißt in meinem Fall auch politische Inhalte. Ohne Frage mit Fehlern und mit Irrtümern. Nur dazu muss man stehen und muss sie eingestehen oder einbekennen. Das habe ich immer wieder auch in Büchern getan.
Herr Radatz, wenn Sie auf Ihre Zeit bei der Zeit zurückschauen, Feuilletonchef der Zeit, diese Zeit ging etwas bitter zu Ende. Sie war wie ein geplanter Rauswurf sozusagen, anlässlich einer Petitesse, würde man sagen. Ein Goethe-Zitat, das Sie in einem Leitartikel falsch verwandt haben, Bezug auf die Eisenbahn. Goethe war schon 3 Jahre tot, als die erste Eisenbahn fuhr. Also so ein Fehler, eine Nachlässigkeit, und daraufhin war das der Grund, dass sie gingen. Das liegt nun schon lange zurück. Schmerzt Sie das noch immer?
Na, ich habe ja ein elefantöses Gedächtnis, sowohl für die guten Dinge als auch für das, wo man mich kränkt oder mich schnödet. Und es schmerzt nicht mehr, ist natürlich abgeheilt im Laufe der vielen Jahre wie eine Wunde, aber Wunden bilden ja auch Narben, wie man weiß, und manchmal schmerzen die Narben hinterher immer noch. Also ich habe das nicht vergessen und auch den Beteiligten nicht ganz vergeben, weil wegen einer solchen Lappalie macht man das nicht. Das war unanständig. Nun haben Sie selber gesagt, aber darauf können wir jetzt nicht auch noch lange eingehen, die Zeit haben wir nicht, dass natürlich dieses nur ein Anlass und nicht die Ursache war. Die Ursache, und nun sind wir bei der eigentlichen Frage wieder von wegen politisch und so weiter, war, dass ich doch vor allem dem Inhaber, nämlich Gerd Bucerius, mehr und mehr auf den Geist ging mit vielen kulturpolitischen Interventionen über Filme, über Ausstellungen, über Bücher, die nicht so ganz im gräflichen Abwägel-Vokabular nehmt alles doch in allem und bedenkt doch einerseits und andererseits.
Sie meinen Gräfin Dönhoff.
Ich meine, wenn ich gräflich sage, die Dönhoff. Das war ja der Stil der Zeit, auch im Schreiben. Ich meine nicht nur den Stil bei Tisch. Und den Stil habe ich nicht eingehalten oder diesen Comment habe ich nicht eingehalten. Und das war die eigentliche Ursache. Insofern ist das wieder schon eine Antwort auf Ihre eigentliche Frage, wie ich es mit den politischen Verwerfungen oder politischem Unheil in der Vergangenheit oder auch politischen falschen Entwicklungen in der Bundesrepublik, sagen wir mal, gehalten habe. Ich habe da immer versucht, den Finger auf die Wunde zu legen, bis man mir dann eine Wunde beibrachte, die allerdings ziemlich heftig war. Nur ist das insofern ganz interessant, dass wir zu diesem Ende der Zeit kommen im Gespräch, dass eigentlich die Ursache woanders liegt. In meiner, nennen wir es auch mal, Emphase oder dem, was ich vorhin sagte nach dem Yves Montand Chanson, dass ich mir immer bewahrt habe, mir wird noch kalt, wenn ich daran denke. Es ist kein Zufall, dass ich der deutsche Autor bin, der sich am meisten mit der Exilliteratur und mit den Ermordeten in der Nazizeit beschäftigt hat. Kein anderer deutscher Autor. Und dass ich auch einen von denen, nicht ermordet, sondern der sich selber umgebracht hat, einen Exilierten sozusagen Huckepack genommen habe, ganz früh schon, nämlich Kurt Tucholsky, und durch die Jahre hinweg getragen habe. Ich wünschte mir, das hätte jeder Kollege von mir getan. Und es hätte vielleicht Rühmkopf diesen und Manta jenen und Kempowski wieder einen anderen. Jeder von uns allen hätte einen Exilierten, Ermordeten oder sich selbst umgebracht habenden, wie Hasenclever oder Toller oder andere. Ich habe die verlegt bei Rowohlt. Kein anderer deutscher Autor hat sich um sie gekümmert.
Kurt Tucholsky. Besondere Bedeutung hat er für Sie, das hören wir gerade, Fritz J. Radatz. Sie haben über Karl Marx auch geschrieben, Biografie, Werkbetrachtungen, auch über Heinrich Heine, William Faulkner, Gottfried Benn, Rainer Maria Rilke, eine vielbeachtete Biografie vor kurzem erst. Kurt Tucholsky, das haben Sie gerade begründet, dessen Gesamtwerk Sie Anfang der 60er herausgegeben haben und waren oder sind noch Vorsitzender der Kurt Tucholsky Stiftung, haben auch den Grimme-Preis bekommen für einen Tucholsky-Film, denn auch fürs Fernsehen haben Sie viel gearbeitet. Wie sehr hat er Sie auch als Schreibenden beeinflusst?
Enorm. Er ist das, was man in Frankreich nennt Maître Penseur, so nennt man so eine Art Vorbild, jemand, der einen ganz besonders stark beeinflusst hat. sowohl in seiner Haltung als auch in seinem Stil, als auch in seinem Schreiben. Da ist sicher Tucholsky einer der einflussreichsten für meine gesamte intellektuelle Entwicklung. Und interessant, wir bewegen uns wie ein Schneckenhaus gezeichnet ist, immer wieder durch Frage und Antwort im gleichen Themenkomplex, auch in meiner politischen Sichtweise. Denn Tucholskys sehr frühes antifaschistisches Pathos und dieses, das sind sie, dieser Kragen steht ihnen, das heißt dem deutschen Volk, den wollen sie, sie sind nicht Widerständler, sie sind Leute, die diesem Adolf nachlaufen und ihm applaudieren. Diese Radikalität hat mich sehr früh sehr getroffen und geprägt.
Da haben wir doch eine Antwort. Eine doch wenigstens nach einer knappen Stunde, warum sie so sind, wie sie sind. Damit wären wir fast am Ende des Gesprächs. Das gehört dann musikalisch Kurt Tucholsky. Aber bevor wir den hören, interessieren mich doch noch zwei, drei Dinge, wenn ich die noch schnell loswerden darf. 80 Jahre werden sie am 3. September. Wir haben schon ein bisschen Revue passieren lassen. Sie haben Tagebuchaufzeichnungen veröffentlicht, 1000 Seiten. Bisschen Gossip, also ein bisschen Getratsche ist drin, aber vor allen Dingen ganz viel Geistreiches, Beobachtungen, Begegnungen mit Menschen aus der Literatur, Zeitgenossen. Gibt es ja kaum einen, den Sie nicht kennen, dem Sie nicht begegnet sind. Nobelpreisträger, großartige Autoren, unbekannte Autoren, die Sie gefördert haben. Also all das, aber auch sehr viel Privates erfährt man über Sie. Und das Tagebuch beginnt auch mit dem Eintrag, eigentlich ist es ja eine indiskrete, voyeurhafte Angelegenheit. Nun schreibt man ja eigentlich nicht Tagebuch, um es zu veröffentlichen. Mich interessiert, wie viel Geschöntes ist da dran?
Gar nichts. Nicht eine Zeile, nicht ein Wort. Es ist Ausgelassenes, nicht drin. Gestrichenes, um eben zum Beispiel allzu Indiskretes, allzu Intimes, auch Intimitäten anderer Menschen nicht offenzulegen. Das fand ich unanständig und das macht man nicht öffentlich. Im Tagebuch ist es drin. Und die zweite Ebene der Streichungen, der Kürzung, betrifft Herrn Radatz, weil beim Redigieren für die Veröffentlichung ich mir selber oft sehr auf die Nerven gegangen bin und ich mich grauslich mit meiner Jammerei, oh Gott, ich hatte wieder Grippe und was ist die Grippe, die geht nicht weg und ich weiß nicht mehr, Halsweh und so, das ist raus. Das war redundant. Sonst ist es vollkommen identisch mit dem wirklich handschriftlichen Original Tagebuch. Es ist nicht ein Satz umgeschrieben worden, es ist nichts geschönt. Deswegen gehe ich ja, wie man nachlesen kann, mit jemandem besonders harsch um, der heißt Fritz Radatz. Das hätte ich ja auch schönen oder mehr weglassen können. Aber auch mit anderen, einigen harsch, mit anderen wieder etwas plänkelnd oder frotzelnd, je nachdem. Mein Tagebuch ist natürlich als Genre indiskret und voyeurhaft. Das ist das Genre Tagebuch. Und es gibt viele Beispiele, wo viel indiskretere und voyeurhaftere Dinge drinstehen, wenn Goloman seine Mutter ein Monster nennt. Also so ein Wort kommt in meinem Tagebuch nicht vor.
Aber Sie wollen gesehen werden, sonst würden Sie es nicht veröffentlichen.
Ich habe es aber nicht geschrieben, um es zu veröffentlichen. Das ist der große Unterschied. Es gibt zwei verschiedene Sorten Tagebuchautoren. Es gibt den Tagebuchautor à la André Gide oder Ernst Jünger, die bereits beim Schreiben des Tagebuchs an die Veröffentlichung denken. Ich, wie wiederum andere, Peter Weiß, sagen wir mal, habe Tagebuch geschrieben und irgendwann ist an mich von außen die Idee herangetragen worden, mein Gott, da habe ich irgendwas Freunden oder Kollegen oder einem Redakteur in diesem Fall Teile, 20, 30, 50 Seiten gezeigt und die waren dann sagen, weißt du eigentlich, was du da hast? Und das ist ja sozusagen der Roman der intellektuellen Welt der Bundesrepublik und so weiter. Dann erst ist die Entscheidung gefallen, das zu veröffentlichen. Und dann habe ich mit dem ganz besonders aufmerksam und wunderbar mit mir zusammenarbeitenden Verleger, Herrn Fest von Rowohlt, die Druckfassung hergestellt unter dem Gesichtspunkt, was soll raus? Nichts umgeschrieben.
Mhm. Herr Radatz, 80 Jahre alt. Was soll noch geschehen in Ihrem Leben?
Da wird nicht mehr viel geschehen. Das muss man auch wissen und das muss man ganz unsentimental sehen. Es kann doch mit 80, außer bei einem Verrückten, und so verrückt bin ich wieder nicht, die neue große Liebe kommen. Es kann auch nicht mehr der neue 400-Seiten-Roman geschrieben werden. Es kann auch nicht mehr eine große Position, die ich ja auch nicht wollen würde, mir angeboten werden, dass bitte werden Sie jetzt der Herausgeber von Focus oder der Chefredakteur vom Spiegel oder ich weiß nicht, auch nur der Feuilleton-Chef der Zeit. Natürlich nicht, mit Recht nicht, weil ein 80-Jähriger soll sich nicht schminken auf jung und soll nicht kurze Hosen anziehen. Das sieht nicht angenehm aus, auch nicht am Gehirn angenehm. Also es wird nicht mehr viel kommen. Und ich finde da wieder, was ich vorhin schon einmal sagte, wer sich da was zurecht lügt über sein eigenes Leben, sowohl über das Vergangene als auch über die Zukunft, in dem Fall sehr schmalen Zukunft, Chancen, Hoffnungen, der lügt sich sein Leben zurecht. Und das ist etwas, was ich hasse wie grüne Seife.
Dann hat sozusagen Kurt Tucholsky das letzte Wort. Ja. Unsere Zeit ist nämlich hier vorbei. Gut. Passt doch, oder?
Ja, das passt wunderbar.
Bürgerliche Wohltätigkeit, gesungen von Ernst Busch?
Ja. Ein sehr politisches, scharfes Lied und das ich sehr schätze.
Fritz J. Radatz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ulrike Schneiberg ist mein Name.
Proleten, halt nicht auf den Schwindel rein. Sie schulden euch mehr, als sie geben. Sie schulden euch alles, die Ländereien, die Bergwerke und die Wollfärbereien. Sie schulden euch Glück und Leben. Nimm, was du kriegst, aber pfeif auf den Quark. Denk an deine Klasse und sie mach.
Für dich der Pfennig, für dich die Mark, für dich der Pfennig, für dich die Mark. Kämpfe!
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.